Wer ehrlich auf sein eigenes Leben zurückblickt, entdeckt nicht nur Höhen, sondern auch Umwege, verpasste Chancen und schmerzhafte Lektionen. In der Geschichte Israels auf dem Weg ins gute Land wird sichtbar, wie Gott gerade solche Zeiten gebraucht. Er lässt die Folgen des Unglaubens zu, bleibt aber zugleich nahum, bewahrend und voller Erbarmen. Im Rückblick lernen wir, wer Gott wirklich ist, wer wir von Natur aus sind und wie Christus in allem die Tür zur Hoffnung bleibt. Die Wüstenjahre, wenn Gott Fleisch und Unglauben verzehrt. Die 38 Jahre zwischen Kadesh Barnea und dem Bach Sered liegen wie ein langer Schatten über der Geschichte Israels. Das Volk kreist um sich selbst, bewegt sich, aber kommt nicht an. Hinter diesem scheinbar sinnlosen Hin und Her steht jedoch ein Gott, der nicht aufgibt, sondern sein Volk durch eine Wüste führt, in der das alte, misstrauische Geschlecht vergeht und eine neue innere Haltung wächst. Über diese Zeit heißt es, und der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allem Werk deiner Hand, er hat dein Wandern durch diese große Wüste erkannt, diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen, du hast nichts entbehrt. Unter der Oberfläche von Strafe und Gericht wird sichtbar, Gott distanziert sich nicht, er begleitet. Er lässt die Folgen des Unglaubens nicht ausfallen, aber er entzieht seinem Volk inmitten dieser Konsequenzen nicht seine Fürsorge. So wird die Wüste zu einem Spiegel, Israel sieht, wohin eigenes Rechnen, eigene Angst, eigenes Besserwissen führen, und gleichzeitig, wie treu Gott bleibt, obwohl nichts an ihnen Treue verdient. Die Bibel entlarvt uns, wir sind nichts, haben nichts und können nichts. Mit anderen Worten, wir sind eine Null. Genau das will Gott, er will nicht, dass wir aus uns selbst etwas sind. Deshalb sagt Paulus, er sei mit Christus gekreuzigt worden. In seiner Ökonomie, in seinem Plan und in seiner göttlichen Anordnung will Gott, dass wir gekreuzigt werden. Das heißt, er will, dass wir nichtig gemacht werden und zu einer Null werden. Im Licht des Evangeliums tritt noch eine tiefere Linie hervor. Gott lässt diesen langen Umweg nicht zu, um sein Volk ins Leere laufen zu lassen, sondern um das Vertrauen auf das eigene Fleisch auszutrocknen. Paulus fasst diese Entlarvung in einem Satz zusammen, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was in der Wüste äußerlich geschieht, das Sterben einer ganzen Generation des Unglaubens, wird im neuen Bund innerlich vollzogen, Gott bringt uns an Punkte, an denen das eigene Können, die eigene Frömmigkeit, die eigene Kraft sichtbar versagt. Nicht um uns zu demütigen und liegen zu lassen, sondern um Raum zu schaffen für ein Leben, das von Christus hergetragen ist. Im Rückblick auf eigene Wüstenjahre stehen dann nicht nur Fehlentscheidungen und Umwege vor Augen, sondern auch Wegzeilen der Gnade, Stunden, in denen Gott bewahrt hat, obwohl der Weg selbst verkehrt war, Augenblicke, in denen er tröstete, obwohl man sich von ihm entfernt hatte. Je länger man darauf schaut, desto deutlicher zeichnet sich ein geduldiges Herz ab, das nicht müde wird, uns durchzutragen, bis das alte Vertrauen auf uns selbst leiser wird und an seiner Stelle eine stille, tiefer gewordene Zuversicht auf ihn wächst. In dieser Perspektive werden verlorene Jahre nicht romantisiert, aber sie werden auch nicht mehr nur als dunkle Flecken gelesen, sondern als Orte, an denen Gottes Barmherzigkeit tiefer ging, als wir es je verdient haben. Und an denen eine neue Generation des Glaubens in uns selbst heranwuchs. So verwandelt sich die Erinnerung an die Wüste, sie bleibt Mahnung gegen Unglauben, aber sie legt zugleich den Trost frei, dass Gott länger an uns festhält, als unser Vertrauen an ihm. Wer so auf seine Vergangenheit sieht, entdeckt, selbst dort, wo man sich zu weit weg wähnte, war die Spur des Herrn noch zu erkennen, manchmal nur in kleinen Gesten der Bewahrung, manchmal in einem einzigen Wort, das im richtigen Moment traf. Aus dieser Erfahrung erwächst eine stille Ermutigung für die Gegenwart, was Gott damals nicht losgelassen hat, wird er heute nicht fallen lassen. Die Jahre, in denen unser Selbstvertrauen zerbricht, sind im Rückblick oft gerade die Jahre, in denen das Vertrauen auf Christus zu wachsen beginnt. Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allem Werk deiner Hand, er hat dein Wandern durch diese große Wüste erkannt, diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen, du hast nichts entbehrt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ein solcher Blick auf die eigenen Wüstenwege entzieht der Resignation die Macht. Fehler, verlorene Zeit und Umwege bleiben ernst, aber sie werden nicht mehr als Endpunkte gelesen, sondern als Räume, in denen Gott unermüdlich an uns gearbeitet hat. Wer im Licht der Schrift erkennt, dass Gott selbst verschlungene Wege kennt und trägt, darf die eigene Geschichte nicht mehr als Beweis gegen ihn, sondern als leisen Beleg seiner beharrlichen Liebe lesen. Das macht nüchtern und zugleich zuversichtlich, nüchtern, weil Fleisch und Unglauben keinen Bestand haben, zuversichtlich, weil Christus inmitten unserer Schwachheit gerade das Leben ist, das Gott durch alle Wüsten hindurch erhalten und zur Reife führen will. Erste Siege und das gute Land, Sicherheit im Kampf des Glaubens. Die ersten Siege über Sihon und Og stehen wie Schwellenereignisse am Rand des verheißenen Landes. Noch ist Israel nicht über den Jordan gegangen, und doch beginnt hier schon die Wirklichkeit der Verheißung, konkret zu werden. Zu jener Zeit nahmen wir das Land aus der Hand der beiden Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten, vom Tal des Arnon bis zum Berg Hermon. Das, was zuvor nur Zusage war, nimmt Gestalt an, Grenzen, Städte, Weideplätze, alles greifbar. Für die Stämme Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse wird das Land östlich des Jordan zur Erstlingsfrucht, ein erster Vorgeschmack dessen, was Gott in Fülle geben will. Und doch sind diese Anfänge nicht nur Geschenk, sondern auch Ergebnis harter Kämpfe. Zwischen Verheißung und Genuss liegt ein Feldzug, in dem Israel herausgefordert ist, nicht auf die Stärke der Könige, sondern auf die Zusage Gottes zu sehen. Nachdem die Kinder Israels Sihon und Og besiegt hatten, nahmen sie die östlich des Jordan liegenden Gebiete dieser Könige in Besitz. Mose sagte, zu jener Zeit nahmen wir das Land aus der Hand der beiden Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten, vom Tal des Arnon bis zum Berg Hermon. Damit begann die Inbesitznahme des guten Landes. Mose deutet diese frühen Erfahrungen so, dass sie zum Maßstab für kommende Kämpfe werden. Eure Augen haben gesehen alles, was der Herr, euer Gott, an diesen zwei Königen getan hat, so wird der Herr an allen Königreichen tun, wohin du hinüberziehst. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Vergangenheit wird hier nicht romantisch verklärt, sie wird erinnert als konkretes Handeln Gottes, das Vertrauen freisetzt. Die Geschichte Israels zeigt, wie Gott sein Volk nicht in einen kampflosen Besitz der Verheißung führt, sondern ihm in den Kämpfen an die Seite tritt. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir in dem guten Land den allumfassenden Christus, das gute Land, das den allumfassenden Christus bezeichnet, ist die Versorgung für die Existenz und für den Lebenswandel des Volkes Gottes und es ist auch für ihren Genuss. Unsere Siege sind keine militärischen Eroberungen, sondern Erfahrungen, in denen Christus sich als hinreichend erweist, ein Gebet, das unerwartet erhört wird, eine Bindung, aus der man innerlich gelöst wird, eine Sorge, die sich inmitten äußerer Unsicherheit legt. Solche Erlebnisse sind keine Zufälligkeiten, sie sind Wegmarken, Zeichen, dass der Herr seine Zusagen nicht nur in den Texten der Schrift, sondern mitten im gelebten Leben bekräftigt. Wer auf diese Spuren in seiner Vergangenheit achtet, gewinnt eine andere Haltung für die Herausforderungen, die vor ihm liegen. Frühere Bewahrungen werden zu leisen Zusprüchen, wie Gott damals durchgetragen hat, so wird er auch jetzt nicht weichen. Nicht alle Kämpfe werden gleich enden, nicht jede Situation löst sich nach dem gleichen Muster, aber der, der dahinter steht, bleibt derselbe. Der Rückblick auf erlebte Treue ist deshalb kein sentimentaler Blick zurück, sondern eine Schule des Vertrauens, das schon erfahrene Handeln Gottes wird zum Pfand dafür, dass er auch die noch offenen Wege mit uns gehen will. In dieser Perspektive verwandelt sich der Kampf des Glaubens, er bleibt Kampf, aber er ist nicht mehr der Versuch, sich die Verheißung zu erobern, sondern das Ringen darum, sich im Angesicht neuer Gegner an den Gott zu halten, der seine Zusagen in der Vergangenheit bereits mit eigenem Handeln besiegelt hat. So entsteht aus der Erinnerung an die ersten Siege eine stille Sicherheit, die sich nicht auf die eigene Glaubensstärke stützt, sondern auf den Charakter Gottes. Was er begonnen hat, bricht er nicht ab. Das gute Land ist kein Versprechen, das an unserer Tüchtigkeit hängt, sondern ein Raum, den Christus selbst eröffnet und hält. Wer seine Geschichte unter diesem Vorzeichen liest, darf auch kommende Prüfungen anders sehen, nicht als Bedrohung der Verheißung, sondern als nächste Gelegenheit, den zu erfahren, der in allen Kämpfen derselbe bleibt, der Herr, der für sein Volk kämpft und es in den Genuss dessen führt, was er lange vor uns vorbereitet hat. Zu jener Zeit nahmen wir das Land aus der Hand der beiden Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten, vom Tal des Arnon bis zum Berg Hermon. Und ich gebot Josua in jener Zeit, deine Augen haben gesehen alles, was der Herr, euer Gott, an diesen zwei Königen getan hat, so wird der Herr an allen Königreichen tun, wohin du hinüberziehst. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Die Erinnerung an konkrete, vielleicht unscheinbare Hilfen Gottes verleiht der Gegenwart ein anderes Gewicht. Vergangene Kämpfe werden dann nicht zu bleibenden Wunden, sondern zu Zeugnissen, dass Gott sich schon einmal bewährt hat. Daraus wächst eine nüchterne Zuversicht, auch wenn die nächste Herausforderung anders aussieht, trägt dieselbe Hand. So wird der Blick zurück zur Quelle von Mut nach vorn, nicht weil wir gelernt hätten, besser zu kämpfen, sondern weil wir den kennen, der seine Verheißungen nicht zurücknimmt und uns Schritt für Schritt tiefer in den Reichtum Christi hineinführt. Gerechter Gott, väterliches Herz, Warnung, Barmherzigkeit und Zuflucht. Die Szene, in der Mose erfährt, dass er das gute Land nicht betreten wird, gehört zu den schmerzlichsten Momenten im 5. Buch Mose. Der Mann, der Israel aus Ägypten geführt, der vor Gott für das Volk eingestanden und seine Worte empfangen hat, bleibt am Ostufer des Jordan zurück. Und der Herr war euretwegen über mich erzürnt, und er schwor, dass ich nicht über den Jordan gehen und nicht in das gute Land kommen sollte, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Hier wird eine Seite Gottes sichtbar, die sich nicht in menschliche Erwartungen einfügen lässt, seine Regierungsverwaltung ist gerecht. Auch wo seine Liebe unbestritten ist, geht er nicht achtlos über Verfehlungen hinweg, die seine Heiligkeit und Autorität berühren. In 4. Mose 20 hatte Mose im Zorn auf den Felsen geschlagen statt zu reden, eine Handlung, die weit mehr war als ein Moment der Gereiztheit. Der, der die Nähe Gottes wie kaum ein anderer erfahren hatte, trat an dieser Stelle aus der Bahn des Gehorsams. Gott lässt das nicht folgenlos. Seinem vertrauten Knecht gegenüber bleibt er derselbe heilige Gott, von dem es heißt, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Dass Mose in dieser Angelegenheit von Gott abgewiesen wurde, offenbarte Gottes gerechte Regierungsverwaltung. In 4. Mose 20 hatte Mose einen schwerwiegenden Fehler begangen, den Gott nicht dulden konnte, weil er seine Regierungsverwaltung betraf. Gottes Regierungsverwaltung ist gerecht, obwohl er Mose liebte, konnte er deshalb nicht darauf verzichten, sie auszuüben. Diese Strenge ist jedoch keine kalte Härte. Im selben Zusammenhang erklingt eine Sprache, die tief von väterlicher Sorge durchdrungen ist. Mose erinnert Israel an die Größe der Gabe, die vor ihnen liegt, und verbindet Warnung mit Zuwendung, und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt. Er warnt vor Götzenbildern, vor dem Verwechseln von Schöpfer und Geschöpf, vor dem Niederfallen vor Sonne, Mond und Sternen. Nicht, weil Gott kleinlich wäre, sondern weil jede Bindung des Herzens an etwas Geschaffenes am Ende zerstört, den Menschen und die Beziehung zu Gott. Über all dem steht die ernste Ankündigung von Zerstreuung und Verlust des Landes, wenn Israel den Bund bricht, so rufe ich heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf, dass ihr mit Sicherheit schnell weggerafft werdet aus dem Land. Doch mitten in dieser schweren Sprache öffnet sich ein anderer Ton, denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Gottes heilige Strenge und seine treue Barmherzigkeit stehen nicht gegeneinander, sie gehören zusammen. Er nimmt die Konsequenzen des Abfalls ernst, aber er verschließt nie den Weg zurück. Ein feiner Strahl dieser Verbindung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wird in den drei Zufluchtsstätten sichtbar, die Mose östlich des Jordan aussondert. Damals sonderte Mose drei Städte aus, jenseits des Jordan, gegen Osten, damit dahin fliehen könnte der Totschläger, der seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt, ohne dass er ihn zuvor gehasst hat, und er soll in einer von diesen Städten fliehen und am Leben bleiben. Der unschuldig Schuldige, einer, der tatsächlich getötet hat, aber nicht aus Hass, findet einen Ort, an dem er vor der Blutrache geschützt ist und im Land leben darf. Das Recht wird nicht aufgehoben, aber es wird mit einem Raum der Zuflucht verbunden. Im Licht des neuen Bundes erkennen wir darin ein tiefes Bild auf Christus. Die Zufluchtsstätte versinnbildlichen den allumfassenden Christus als die Verkörperung des erlösenden Gottes, in den irrende Sünder fliehen können, um Zuflucht zu finden. Vor Gott sind wir nicht nur unabsichtliche Täter, und doch eröffnet er in Christus einen Ort, an dem Schuld nicht verharmlost, aber getragen wird. Die Gerechtigkeit Gottes findet ihre Erfüllung im Kreuz, und seine Barmherzigkeit erhält einen Raum, in dem Schuldige bleiben dürfen. Wer seine Vergangenheit im Licht dieser Spannung betrachtet, wird weder die eigene Schuld noch die eigene Verletztheit verharmlosen. Es gibt Entscheidungen, deren Folgen nicht einfach verschwinden, es gibt Worte und Wege, die sich nicht zurücknehmen lassen. Und doch bleibt über dieser Geschichte ein anderer Satz stehen: Gott ist ein barmherziger Gott, er wird nicht aufgeben. In Christus wird er selbst zur Zufluchtsstadt, zu einem Raum, in dem Menschen mit ihrer realen Geschichte aufgenommen werden und in dem gerade die Erinnerung an das Verfehlte nicht mehr zum Vorwurf, sondern zur Gelegenheit der Gnade wird. So entsteht eine Haltung, die Gottes heilige Strenge ernst nimmt, ohne in Angst zu erstarren, und seine Barmherzigkeit empfängt, ohne leichtfertig zu werden. Der Rückblick wird dann nicht zur Quelle bitterer Selbstanklage, sondern zu einem Weg, auf dem man lernt, Gottes Gerechtigkeit zu ehren und zugleich in Christus zu wohnen, dem wahren Erbteil und der bleibenden Zuflucht. Und der Herr war euretwegen über mich erzürnt, und er schwor, dass ich nicht über den Jordan gehen und nicht in das gute Land kommen sollte, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Ein solcher Blick auf Gottes heilige Strenge und seine treue Barmherzigkeit bewahrt vor zwei Irrwegen, vor der Selbsthärte, die die eigenen Fehler größer macht als das Kreuz, und vor der Nachlässigkeit, die das Gewicht von Götzen und Ungehorsam verharmlost. Wer lernt, in Christus seine Zuflucht zu sehen, darf Schuld beim Namen nennen, ohne sich von ihr definieren zu lassen, und darf Gottes Erziehung annehmen, ohne an seiner Liebe zu zweifeln. So wird die eigene Vergangenheit zum Ort, an dem Gottes Gerechtigkeit respektiert und seine Barmherzigkeit gepriesen wird, und gerade darin öffnet sich Raum für ein neues, freieres Leben im Land seiner Verheißungen. Herr Jesus Christus, du kennst all unsere Umwege, unsere Wüstenjahre und die Spuren des Unglaubens in unserem Leben. Danke, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern durch alles hindurch unser Fleisch entlarvst und eine neue innere Haltung des Vertrauens in uns wachsen lässt. Himmlischer Vater, dein gerechtes Regieren und deine strenge Heiligkeit schrecken uns nicht von dir weg, sondern führen uns näher zu dir, weil wir wissen dürfen, dass deine Hand, die züchtigt, dieselbe Hand ist, die trägt. Danke für jede Erinnerung an vergangene Bewahrung und an Siege, die du geschenkt hast, sie sind uns ein Pfand dafür, dass du uns auch in die noch ausstehenden Bereiche deines guten Landes hineinführen wirst. Heiliger Geist, richte unseren Blick weg von den Götzen unserer Zeit hin auf Christus, unsere Zuflucht, damit unser Herz in ihm Ruhe findet und unser Leben von seiner Gnade geprägt wird. Lass aus unserer Vergangenheit keine Quelle der Scham, sondern ein Zeugnis deiner Barmherzigkeit und deiner treuen Führung werden. In dieser Hoffnung legen wir unsere Geschichte in deine Hände und erwarten von dir die kommende Fülle deines Segens. Amen.